einen wunderschönen Abend. Darf ich euch bitten, eine Haltung des Gebets einzunehmen, wenn wir ein Kapitel aus Gottes Wort lesen. Gnädiger Gott, unser himmlischer Vater, Gott aller Gnade, Gott wirklich aller Güte, Ursprung, Quelle alles Guten, das zu uns kommt auf diesem schönen Tag. Wir halten dein heiliges Wort in unseren Händen und sehnen uns danach, es zu verstehen. Ja, wir sehnen uns danach, die himmlische Wahrheit zu hören, die unsere Herzen berührt, unser Leben lenkt. So kommen wir hier und verneigen uns vor dir. Gnädiger Vater, was auch immer dein Wort verkünden mag, versprechen mag, ons anspornen mag, wir wollen es glauben, wir wollen es tun. Und wir suchen und erbitten deinen Segen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Nun, meine Lieben, wollen wir uns gemeinsam Rut, das schöne Buch Rut, Kapitel 2, auf der Seite 281 in der Lutherbibel ansehen. Rut, Kapitel 2. Und Maria, darf ich dich bitten, es mit uns zu lesen.
Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit dem Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben den Schnittern nach, und ist gekommen und dageblieben, vom Morgen an bis jetzt, und hat nur ein wenig geruht. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn ich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, da ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. Und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war: Komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. und zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese, und niemand schelte sie darum. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Schäflein Gerste. Und sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei dem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet hatte, heißt Boas. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Herrn, dass seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr: Der Mann stehe uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sprach auch zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einen anderen Acker etwas zuleide tue. So hielten sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter.
Danke, Maria. Und ja, das wunderbare Thema Liebe zum Alten Testament schon zum vierten Mal heute Abend. Jetzt gibt es also eine weitere Lektion für uns. Das Alte Testament erklärt das Neue. Ohne das Alte Testament würden wir unser Neues Testament nie, ich sage nochmal, nie richtig verstehen. Ich denke, wir können eigentlich den ganzen Abend damit füllen, aber das ist Tatsache. Das Alte Testament legt die wesentlichen Offenbarungen schon fest, durch die wir das Neue verstehen. Die wichtigsten Offenbarungen, die uns von Gott im Neuen Testament gegeben werden, ohne das Alte, kunnen we ze gar niet verstehen. Neem hier mal die größere, sag mal die großen Worten unseres Glaubens. Kan dat natuurlijk auf alle mögliche Arten tun, heute Abend. Aber ich habe gedacht, nehmen wir mal die großen Worte, die wirklich großen Worte unseres Glaubens, die den Hafen der Erlösung umgeben. Was bedeutet Erlösung? Wir lesen davon jedes Mal im Neuen Testament. Lösung, Rettung, Vergebung. Unter der Voraussetzung, dass wir das Alte gelesen haben. Wir verstehen große Worte von der Rettung und der Erlösung im Licht dessen, was geschrieben steht. In den ersten, größeren Teilen unserer Bibel. Also, lasst uns heute Abend ein bisschen Hebräisch lernen.
Sehr gut.
Seid ihr alle schon wach?
Komm, mach Leon.
Gut. Trinke eventuell noch ein bisschen Wasser. Und das ist schon interessant. Ich weiß, ihr habt alles schon ein bisschen Hebräisch gelernt. Oder?
Weiß.
Ja?
Weiß ich.
Ah, ich denke schon. Ihr kennt alle das Wort. Du kennst das Wort sicher. Amen.
Ja, oder
schon. Oder. Und?
So ist es.
Halleluja.
Herrlich.
Nicht wahr? Und? Hosanna.
Auch.
Mein Freund in Holland sagt dann, und Coca-Cola. Und das habe ich auch tatsächlich in Jerusalem gesehen, Hebräisch, aber das meine ich nicht. Das war noch nicht im Alten Testament. Aber schon Alma, Amen, Halleluja, Hosanna. Unglaublich, wie schnell du lernst. Lernen wir heute Abend ein weiteres Stück Hebräisch. Drei Worte. Het is een beetje warm, ik heb zo'n nur drei Worte. Es sind drei Worte, die die Erlösung umgeben. Und es ist das Alte Testament, das es uns erklärt. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal als Student nach England kam, da schenkte mir jemand eine Schofield-Bibel. Kennt ihr die?
Mhm.
Schon, hè? Habe ich gedacht.
Ich kenne sie.
Ik moet zeggen, dat was damals een wijdverbreidde studiebibel van Cyrus Scofield. Niet anmerkungen versehen. Zijn de commentaar is natuurlijk ook in het Duits übersetzt. Eerst in een Ausgabe de Lutherbibel. En später ook in die Elberfelder übersetzung. Deze Scofield-bibel waren in Frankrijk en damals zeer beliebt. Wegen einige Neuerungen. Zum ersten Mal wurde ein Kettensystem genutzt. Dat zo manche Bibelversen miteinander verband. Na een kettenbrief, zo een ketten van Bibelversen. Damit man einem Thema über verschiedene biblische Bücher hinweg folgen konnte. Ja, van Genesis wirklich zo zum Offenbarung. Und interessant, dat wurde heftig diskutiert. Die Scofield-Bibel versuchte auch, die biblischen Ereignisse zu datieren. Dat war in 1000 voor Christus, dat was 1586 voor Christus enzovoort. En wie mir dat dan zo passiert immer, ik heb dat boek einmal jemandem geliehen en ik heb dus niemals teruggekomen. Ik heb dus gezocht die laatste dagen, ook in mijn schachten. Nein. Maar twee zaken herinner ik mich nog goed. Erstens, dat es voor jede Seite der Bibel een datum gab. Oder mindestens een annäherndes datum. Ehrlich gesagt, diese Daten waren ziemlich umstritten. Aber zweitens, und jetzt wird interessant, manchmal sind die Notizen der Scofield-Bibel absolut korrekt. So ein wunderbare Notiz findet sich zum Beispiel im Buch Ruth. Und ihr habt in die Luther-Bibel schon gesehen, glaube ich, das gibt es nicht viel. Auch hier gibt es eine Notiz bei Vers 20. Hast du schon gesehen, um welches Wort es geht?
Leuze.
Aha, leuze.
Leuze.
Goed. Want dan gibt es im Hebräisch das Wort. Goel. G-O-E-L. Und wunderbar. Scofield definiert es als Kinsman Redeemer. Kinsman, das heißt der Verwandte, das ist meine Familie. Und Redeemer, der Erlöser. Der familiale, der verwandte Erlöser. Kinsman, Redeemer. Wunderbare Begriff. Niemals vergessen. Der Goel, der verwandte Erlöser. Habt ihr übrigens letzte Zeit noch das Buch Ruth gelesen?
Schon
eine Zeit vorhin, okay. Ich muss sagen, sehr aanbevolen. Leicht zu lesen, lesenswert, tolle Liebesgeschichten, die einem das Herz aufgehen lässt. Die liebe Naomi kommt aus dem Land Moab zurück, voll zog ich aus, sagte sie, aber leer hat mich der Herr zurückgebracht. Das ist ein interessanter Satz. Voll zog ich aus, leer hat mich der Herr zurückgebracht. Stimmt. Auf einer Ebene. Ja, das war auf einer Ebene wahr. Denn sie hatte Bethlehem mit einem Ehemann und zwei kleinen Jungen verlassen. Aber dann kehrt sie zurück, ohne ihren Mann und ihre beiden Söhne, auch tot. Und nur eine ihrer Schwiegertöchter, Ruth, kehrte mit ihr zurück. Aber, das Buch Ruth enthält noch eine tiefere Wahrheit. Dass sie hinausging, und der Herr sie zurückbracht. Das ist ein Teil der Bedeutung. Die souveräne Fürsorge und detaillierte Leitung unseres Lebens in den Händen eines liebenden, versorgenden Gottes. Die Vorsehung. Ihr weißt schon, das wichtige Thema im Alten Testament. Aber sie sagte, die Naomi, ich bin voll ausgegangen und der Herr hat mich leer zurückgebracht. Ich weiß nicht, was die Route dann gedacht hat an diesem Moment. Aber gut, das hat sie gesagt. Sie kam mit Ruth verarmt zurück. Stimmt. Und wir können uns das kaum vorstellen. Hè? In einer Zeit ohne soziale Sicherheit. Und da stellte sich also die dringende Frage, wie sollte man diese beiden versorgen? Und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als jemanden zu finden, der ihre Schulden übernehmen würde. Schulden übernehmen. Aber wie wunderbar, der Herr hatte die Bedürfnisse seines Volkes vorausgesehen und eine Regelung getroffen. Die Einrichtung des Goel. Hier sind wir, hätten sie sagen können. Hier sind wir mit all diesen Bürden. Wir brauchen einen Goel. Wir brauchen einen uns verwandten Erlöser. Jemand, der sagt, ach, habt ihr eine Schuld? Lass sie mich bezahlen. Habt ihr eine Last? Lass mich sie tragen. Ein Problem? Lass mich es lösen. Das war der Institution der verwandten Erlöser. Und während sich diese Geschichte entfaltet, nutzt Naomi und Ruth zunächst eine andere soziale Regelung. Den Brauch, dass die Armen die Ernte der Wohlhabenderen nachlesen dürften. Und schau jetzt mal die liebevolle Vorsehung des Herrn. Ruth geht ohne es zu wissen auf das Feld des Boas, um dort zu lesen. Und Boas, Vers 20, ist ein Goel. Hurra, sagt Naomi zu Ruth, er ist unser Verwandter. Und als ich dann den Boas näher, sagt er, stimmt zo, ich bin der Verwandter. Aber... Und jetzt kommt der Punkt, an dem sich dein Herz zusammenzieht. Aber es gibt da noch einen anderen, der mit dir noch näher verwandt ist als ich. Ich habe also nicht das absolute Recht, hier einzugreifen. Aber er war ein schlauer Bursche, unser Boas. Er sagt zu diesen nächsten Verwandten, unsere Verwandte, Tante Naomi, die verkauft ihr Land und du bist der nächste Angehörige, die es kaufen kann. Oké, sagt der andere Goel, es hat so das Land schon ein bisschen so geschaut, wie das da aussah. Ja, das will ich haben. Oké. Aber der Boas, der kennt die Heilige Schrift. Und er prüft, das ist die Weisheit von einem frommer Mensch. Er prüft, worauf es ankommt. Wenn die Löschung Sinn machen soll, muss sichergestellt werden, dass Naomis Familie nicht ausstirbt. Es gibt keine Söhne, nicht? Ihr kennt seine Bibel. Da gibt es doch auch die Leviraats- oder die Schwägerehe. Eine Schwägerehe. Das ist nicht in einem Zusammenhang, das sind zwei verschiedene Gesetze. Und genial, was er sagt. Er sagt, willst du den Land kaufen, musst du zugleich Ruth heiraten. Oh, sagt ihr, nächste Angehörige, das kann ich aber nicht tun. Er sagt, so lautet wenigstens seine Erklärung in Ruth Kapitel 4, das kann ich nicht tun, das wäre ja zum Nachteil für meinen eigenen Erbbesitz. Aber was er natürlich meint, ist, Mensch, das geht nicht, das würde meine Frau niet gefallen. Aber versteht ihr, worauf das hinausläuft, meine Lieben? Dieser Punkt ist so wichtig, wenn wir das Buch Rus wirklich genießen wollen. Wer ist dieser engste Familienangehörige? Wer ist grundsätzlich dieser Goel? Er ist derjenige, die das Recht hat zu sagen, du hast ein Problem, gib es mir. Du hast eine Last, lass sie mich tragen. Du hast eine Schuld, lass mich sie betalen, als ob es meine wäre. Beginnt hier ein bisschen zu verstehen, was Erlösung bedeutet. Genau das, was Jesus getan hat. Ja, genau. Du hast eine Last, hast Sünde, gib es mir. Du hast eine Schuld vor Gott, lass mich sie betalen. Schau mal, ohne das Alte Testament und das Buch Ruth, würde man das nicht schauen. Ohne das Alte Testament würden wir die großen Wahrheiten des Neuen Testaments nicht verstehen. Nicht, meine ich, begreifen in voller Wirklichkeit. Das ist das Wort Goel. Wir sagen es einmal laut zusammen. Goel. Gut. Aber es gibt noch ein anderes Wort. Pada. P-A-D-H. Pada. Kent u dat liedje in Hebreeuws? Goel. Dat weet u niet zo. Pada fügen wir jetzt zu unserem Wortschatz hinzu. Pada bedeutet ganz einfach den Preis bezahlen. Pada. Pada, ich sage so mal in Tel Aviv, sag mal, ich sage, Pada, bitte zahle, Maria, bitte.
Ihr wisst, wie du es hast.
Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, damit habe ich gerechnet. Also, Goel betont die Person, die die Zahlung vornimmt. Pada betont den Preis, den er zu zahlen hat. Person, der bezahlt. Preis, der zu bezahlen ist. Und was auch immer der Preis ist, er kommt und bezahlt ihn stellvertretend für die mühsame Last von müden Menschen zugunsten hilfloser Leute. Auch wirklich in den Büchern Mose findet man viele Fälle stellvertretende Opfer. Zum Beispiel Exodus 13, Vers 13. Für das Fohlen eines Esels sollst du ein Schaf als Opfer darbringen. Und auch für jeden erstgeborenen Nachkommen sollst du ein Ersatzopfer darbringen. Das ist alles Pada. Pada. Und jetzt frage ich, weiß ich diese Dinge, weil ich zufällig dann ein bisschen Hebräisch lerne? Ein bisschen Hebräisch kann? Nein. Ihr könnt alle sie in einer Konkordanz finden. Du musst sie nur nachschlagen. Nur den Begriff lösen und auslösen aufsuchen, die Texte notieren und in der Bibel aufsuchen und schon kommen die Bedeutungen zum Vorschein. Ganz einfach. Ich habe natürlich auch wieder so ein schönes Blatt dabei mit einigen Anbefehlungen, was für einen Konkordanz. Kannst du mal schauen, ein bisschen sparen. Und dann auf Google und so weiter. Und dann findet man, wie man das weiter so alles macht. Okay. Das könnt ihr alle tun. Und ihr beleken. Probier es mal. Was ich einfach sagen will, ohne das Alte Testament können wir das Neue nicht richtig verstehen. Und zum Schluss das dritte Wort. Das dritte Wort, das damit zu tun hat, ist Preiszahlung. Wieder ein Wort, das ihr vermutlich kennt, weil es die jüdische Gemeinschaft gibt. Kennt ihr Juden, jüdische Leute, jüdische Nachbarn? Oder? Nicht? Gut. Aber vielleicht hast du mal gehört, die Juden, die ganze jüdische Gemeinde, die hält jährlich Yom Kippur. Yom Kippur, de taak der Versöhnung. Goed, dat zijn twee Wörter. Yom Kippur. Twee weitere hebräische Wörter für dich. Yom, dat is dan een bonus heute Abend. Yom is taak. Goed. Maar Kippur. Kippur bedeutet Sühne. En gehen wir zurück zum Alten Testament, dan sehen wir, es geht das Verbum Kafar. K-A-P-R. Kafar. Was bedeutet das? In seinem gewöhnlichen Gebrauch, sagt man ganz natürlich, bedeutet es etwas zudecken. Ein schönes Beispiel, 1. Mose 6, Vers 14, wo der Herr zu Noach sagt, bau dir ein Schiff, eine Arche aus Nadelholz, statte die Arche mit Kammern aus und bedecke sie mit Pek. Stimmt. Kafar Noach, das Holzwerk, so steht es. Kafar Noach, das Holzwerk, du musst es richtig bedecken. Und genau das ist das Vokabular, das im Alten Testament für Sühne verwendet wird. Leute finden das immer ein bisschen abstrakt. Hè? Was ist das? Versöhnung? Versöhnung, Sühne und so weiter. Aber es ist einfach bedecken. Das Überdecken unserer Sühne. Und wozu eigentlich bedecken? Kannst du das raten? Wozu wird die Sünde bedeckt?
Aha.
sind, damit ich sie nicht mehr schauen kann. Aber nicht, indem man sie unter den Teppich kehrt. Unter den Teppich kehren bedeutet es, aus den Augen zu verlieren, aber es ist noch immer nicht weg. Es ist immer noch da. Was ist das für eine Bedeckung? Siehe so. Und jetzt freue ich mich, wir haben zwei Männer hier an linker Seite und an rechter Seite. Meine geliebte, verheiratete Bruder, auch wenn du lange Zeit weggeblieben bist. Eure Frau sagt einmal zu dir, ach, wenn du heute ausgehst, gehst du dann in den Bila und holst mir etwas, ja? Und wenn du der glückliche Empfänger einer glücklichen Ehe bist, wirst du sagen, ja, ja, Liebling, das Grundwort einer glücklichen Ehe. Denn der Ehemann, das wisst ihr doch, meine Schwester, der Ehemann hat immer das letzte Wort in einer glücklichen Ehe. Er sagt immer, was immer du willst, Liebling. Ja, Schätzi, ich gehe in den Villa, vorausgesetzt, du gibst mir eine Liste. Hast Geld dabei? Du gehst da so in de supermarkt und bläst deinen Einkaufswagen mit Waren. Du läufst mit deinem beladenen Einkaufswagen herum und keine dieser Waren gehört dir. Sie gehören allen dem Besitzer des Villa. Und dann kommst du an die Kasse. Das Mädchen zählt deine Schulden. Du zahlst das Geld und die Schuld ist beglichen. Nicht in dem Sinne, dass sie unter den Teppich gekehrt wurde. Darüber reden wir niet meer. Zo, ja, we reden niet meer, einfach niet meer. Nein, nein, nein. In dem Sinne, dass sie ausgelöscht, fertig, erledigt ist. Sie kann nie wieder ihren Kopf erheben und eine Anklage gegen dich erheben. Sie ist einfach weg. Es wurde bezahlt. Es wurde zugedeckt. Ist das Alte Testament nicht sehr aufschlussreich? Finde ich. Werden nicht all diese Worte von Sühne und Erlösung im Evangelium auf einmal ganz klar und ganz konkret? Hier haben wir den Goal, der uns zur Seite steht, den Herrn Jesus. Wenn du ein Problem hast, geef es mir, es ist meins. Ich finde das so wunderbar. Er sagt, dein Problem ist mein Problem. Pada! Es gibt einen Preis zu zahlen. Gut, ich zahle den Preis. Kafar, der Preis, den ich zahle, wird die Schulden decken. Damit sie nie wieder auftauchen. Einfach weg. Das Alte erklärt das Neue. Und ohne das Alte, sage ich nochmal, ich werde das hier einhämmern heute Abend, dass ohne das Alte können wir das Neue Testament